Wir machen weiter mit der nächsten Talkrunde oder mit dem zweiten Panel. Und da geht es um Ausbildung in der Medienbranche, Voraussetzungen, Erfahrungen, Bedingungen, also sprich, welche Voraussetzungen muss ich natürlich mitbringen, welche Erfahrungen sind vielleicht sogar erforderlich und mit welchen Bedingungen muss ich rechnen. Und ich begrüße hier bei mir auf der Bühne jetzt ganz recht herzlich Frau Anne Lührs, Frau Andrea Katage-Miuska, Frau Elisabeth Neumann, Frau Jenny Jung und Frau Jutta Kleborn. Herzlich willkommen. Kommen. Applaus. Danke. So, setzen wir uns. Nicht streiten, es sind genug Stühlchen für alle da. Sind alle da? Ja, ne? Gut, super. Ich muss jetzt leider den Gang nochmal abgehen, weil ich habe mir die Namen auf den Schildchen nicht so eingeprägt. Frau Kleber und Frau Jung, das weiß ich. Frau Neumann? Mhm. Katage-Miuska, habe ich das richtig ausgesprochen auch? Richtig. Und Frau Lührs. Frau Lührs. Wir kennen uns doch, oder? Ja, genau. Also wir arbeiten zufälligerweise fürs gleiche Unternehmen, deswegen. Okay, ja, vielleicht stellen sich alle mal vor, fangen wir mit Frau Lührs an. Mikrofon liegt da hinten. Wir müssen uns ein bisschen aufteilen. Wir haben irgendwie nur 2 Mikrofone für 5 Leute, deswegen aufmerksam sein, bitte. Bitteschön.
Anne Lührs, ich arbeite im WDR in der Aus- und Fortbildungsredaktion. Wir gönnen uns so eine schicke Abteilung, die sich um die Ausbildung der Volontäre kümmert, um Praktikanten und um die Fortbildung der Mitarbeiter. Hab da viel Spaß.
Andrea Katage-Miuska, ich hatte das Glück, in der Aus- und Fortbildungsredaktion ausgebildet zu werden, zur Redakteurin. Habe dort im Herbst vergangenen Jahres, also im Oktober, mein Programmvolontariat beim WDR abgeschlossen und bin jetzt Redakteurin in der Redaktion Landespolitik des WDR Fernsehen in Düsseldorf.
Ich habe ein Mikro. Elisabeth Neumann ist mein Name. Ich bin freie Autorin und Regisseurin, tätig für Privatsender und öffentlich-rechtliche Sendeanstalten. Ich bin bei RTL Dozentin, regelmäßige Referentin für den Bereich Magazin und Dokumentation, aber auch für Bereiche wie Führen und Briefen und Reporterseminare. Und außerdem coache ich in der Grimma Akademie. Mein Job macht mir auch total viel Spaß und er wandelt sich von Jahr zu Jahr.
Mein Name ist Jenny Jung. Ich bin eigentlich ausgebildete, also studierte und dann volontierte Online-Redakteurin und bin jetzt mittlerweile beim Mediencluster NRW. Da arbeite ich freiberuflich als Beraterin und kümmere mich hauptsächlich um PR, Pressearbeit, ganz viel Online-Kommunikation und Veranstaltungskonzeption.
Ja, Jutta Kleborn, bisschen Exotin vielleicht, aber aus den Medien, weil ich habe mal Schriftsetzerin gelernt, weil es gibt auch Berufe im Medienbereich, die nicht unbedingt was mit Journalismus zu tun haben. Dann lange bei einer Zeitung gearbeitet und bin jetzt seit 19 Jahren hauptberuflich, früher IG Medien, jetzt bei Verdi im Medienbereich zuständig für den ganzen Medienbereich Nordrhein-Westfalen, also von öffentlich-rechtlichem Rundfunk über Privatfunk, Journalismus, alles, was damit zusammenhängt und da auch teilweise für die berufliche Bildung.
Frau Lührs, Sie sind beim WDR für die Ausbildung zuständig. Dann erzählen Sie uns doch mal ein bisschen, wie so Ihr Arbeitsalltag aussieht. Und sind das auch so nette junge Damen, die zu Ihnen kommen dann?
Ja, ganz erfreulicherweise, ja. Wir haben, hat vielleicht jemand von Ihnen ein Schülerpraktikum gemacht beim WDR? Ja, super, klappt doch. Wir freuen uns darüber, dass wir tatsächlich auch interessant sind für junge Leute. Wir würden uns wünschen, dass noch mehr kommen könnten, aber müssen auch realistischerweise sagen, dass wir zum Beispiel bei den Schülerpraktika leider auch viele Absagen rausschicken müssen, weil wir dann doch nicht so viele Plätze haben, wo das gut machbar ist und wo die Kolleginnen dann auch gut betreut werden würden. Später nach dem Schülerpraktikum gibt es dann noch die Möglichkeit, Praktika zu machen während des Studiums oder dann später ins Volontariat zu gehen. Und also wir brauchen junge Leute und die kommen dann auch.
Volontariat ist ja so eine Berufsvorbereitung, ne, kann man sagen. Und nicht wirklich anerkannte Ausbildung.
Ja, Redakteurinnen und Redakteur sind ja keine anerkannten Berufe letztendlich, ja, genau. Wenn Sie morgen Lust haben, nennen Sie sich so. Und es hat sich aber etabliert in den Medien, dass die Redakteurinnen und Redakteure sowohl ein Studium abgeschlossen haben, als auch dann noch ein Volontariat. Und in dem Volontariat geht man 1,5 Jahre durch alle möglichen Bereiche des Hauses und lernt auch noch mal viel kennen.
Was muss man als Volontär denn eigentlich genau machen? Ja, das, geben Sie mal. Ja. Sie wissen das, Sie waren ja Volontär, dann erzählen Sie mal bitte, genau. Frau.
Also das WDR-Volontariat ist, man kann sagen, besteht aus 2 Hauptteilen, Hauptbestandteilen. Das eine sind Seminare. Das sind aber ganz praktische Seminare, also wirklich kreative Bildgestaltung. Wie macht man einen Fernsehbeitrag? Wie macht man einen Hörfunkbeitrag?
Wie schnell kann man das Training dann machen? Wie schnell kann man so einen Beitrag dann auch machen?
Wie schnell man den dann machen kann? Also in der Regel ist es so, dass ja vor dem Programmvolontariat alle Bewerber, die eines bekommen, schon eine Vorerfahrung haben im Bereich der Medien. Mhm. Also es gibt ein mehrstufiges Auswahlverfahren, das man durchleben muss, durchleiten muss. Und am Ende werden immer in etwa 10 Volontäre genommen. Das heißt, die meisten, die dort anfangen, haben entweder schon selbst im Zeitungsbereich veröffentlicht oder schon Hörfunkbeiträge gemacht oder einige auch schon Fernsehbeiträge gemacht. Und dann ist es so im Programmvolontariat, dass man, wie gesagt, auf der einen Seite diese Seminare hat und auf der anderen Seite verschiedene Redaktionen im Hause des WDR durchläuft. Und das Tolle ist, dass man sich die selbst aussuchen darf, also je nach Interesse. Und also angefangen von Tagesschau bis zur Lokalzeit, Aktuelle Stunde, auch im Hörfunkbereich, WDR 2, 1 Live. Da kann man sich Stationen zusammenstellen. Das ist dann oft die Qual der Wahl. Und in diesen Stationen, da kommt dann vielleicht der Druck, wie schnell kann man dann wirklich einen eigenen Beitrag machen. Da ist natürlich dann jede Menge Engagement gefragt und die Redaktionen erwarten dann auch, dass man sich als Programmvolontär besonders einsetzt. Mhm. Aber in der Regel wird sich auch darum gekümmert, dass man dann dort auch seine ersten Fernsehbeiträge vielleicht oder halt weitere Hörfunkbeiträge produziert und auch schon mal selbst erfährt, wie so der Alltag in diesen Redaktionen aussieht.
Frau Löhrs, was haben Sie denn für Erfahrungen gemacht mit den Volontären und vor allem in welchen Bereichen, wenn Sie dann im WDR, Sie haben eben gesagt, man kann sich das dann aussuchen, in welche Redaktion man geht, in welche Bereiche gehen die denn am liebsten, kann man das so sagen?
Ja, die Andrea Katage-Mioska hat natürlich gerade auch schon so ein paar tolle Namen genannt, ne? Also 1 Live ist sicherlich total beliebt und unsere Tagesschau-Redaktion in Köln auch, die arbeiten Hamburg zu, aber man kann dann eben auch für Brisant oder die Tagesschau oder die Tagesthemen was machen und das hat natürlich einen tollen Effekt, wenn man dann seine Eltern anrufen kann und sagen, heute Abend mein Beitrag in der ARD, das ist schon was Schickes. Und manchmal sind es auch Kollegen, die mit einem Kulturschwerpunkt zu uns kommen und die haben natürlich nochmal andere Schwerpunkte wie Scala im Hörfunk oder die Westart, die Bettina Böttinger vorhin schon angesprochen hat. Also da ist das Spektrum im WDR echt groß.
Ja, aber wie kann das denn sein? Bei 1 Live sind doch so viele junge Menschen. Warum geht man da nicht so gerne hin? Oder haben Sie das nicht gerade eben gesagt, dass man da nicht, also Entschuldigung, bin ich so leise, sorry. Wie kann das sein bei 1 Live? Da sind doch so viele junge Menschen. Sie haben gerade eben gesagt, da geht man jetzt nicht so gerne hin, also nicht so bevorzugt hin. Woran liegt? Man geht doch,
ja,
bevorzugt.
Gerne.
Dann habe ich es nämlich falsch verstanden. Okay, gut. Dann ist der Ton tatsächlich ein bisschen leise hier in diesem Raum, sorry. Was ist denn, was würden Sie denn sagen, was so ein Kandidat oder was jetzt so ein Volontär mitbringen muss? Also was für eine Voraussetzung der haben muss.
Also wir haben ein paar harte Kriterien, die besagen ein abgeschlossenes Hochschulstudium, wobei uns ein Bachelorstudium da auch völlig reicht. Journalistische Erfahrung, möglichst nicht nur in Form von Praktika, sondern auch als freie Mitarbeiterin. Und dann gibt es eine Menge persönlicher Faktoren, glaube ich, die dann noch eine Rolle spielen. Das heißt, man muss die Ruhe bewahren, wenn man zur Zwischenrunde eingeladen wird und da vor die Kamera muss, um irgendwas zu erzählen. Und in der Schlussrunde muss man sich mit 30 anderen ziemlich guten Bewerberinnen und Bewerbern messen und auch da versuchen, authentisch zu bleiben, also zu zeigen, warum man Interesse am Journalismus hat und das machen sollte, unbedingt.
Waren da schon mal welche dabei, wo Sie direkt von Anfang an gewusst haben, das könnte wirklich jemand werden? Also der hat wirklich einen richtig großen, oder die Person hat einen richtig großen Weg vor sich?
Man kann ja ganz unterschiedliche große Wege einschlagen. Mhm. Also Anna Planken zum Beispiel, die im Moment wirklich als Moderatorin ganz oft auch zu sehen ist, hat sehr früh in den Seminaren, die wir zum Thema Moderation gemacht haben, einfach auch gezeigt, dass sie super rüberkommt. Und das hat man dann auch ziemlich schnell erkannt. Ne? Aber es gibt auch Kollegen, die wie Frau Böttinger bei uns auch volontiert haben und einen ganz anderen großen Weg eingeschlagen haben, als Redaktionsleiterin nämlich zuerst, bevor sie sich selbstständig gemacht haben. Und Tina Hassel, die man selber gar nicht mehr so viel auf dem Sender sieht, aber die die Programmgruppe Ausland leitet. Also da gibt's ja wirklich verschiedene Facetten und ich glaube, das ist auch eine der besonders interessanten Seiten an den Medienberufen die man im WDR als Journalistin auch ergreifen kann letztendlich. Autorin, Moderatorin, Redaktionsleiterin.
Zum Beispiel, ja. Frau Neumann, Sie sind Dozentin, unter anderem auch. Was unterrichten Sie denn eigentlich genau?
Ich bin Dozentin.
Ja.
Und
was unterrichten Sie?
Ich werde hauptsächlich von RTL und von der Grimme Akademie beschäftigt als Referentin und Dozentin für die Bereiche dokumentarisches Erzählen, Magazinbeiträge, Grundlagen des Journalismus, das, was die meisten jungen Leute, wie Sie ja auch, interessiert. Dazu gehören aber auch mittlerweile Dinge für das mittlere Management wie Führen und Briefen. Also alles, was man im Grunde genommen in 25 Berufsjahren gesammelt hat an Know-how, wird irgendwann mal in einen Bauchladen gesteckt und weitergegeben an die jungen Leute. Viele Seminare sind auch dabei, die ich maßschneidere. Ich werde dann, mir wird eine Zielgruppe vorgestellt und ich überlege mir dann einfach was für Sie, um die Bedürfnisse direkt da abzuholen, wo Sie sind.
Deckt sich das ungefähr mit den Aufgaben von Frau Lührs, würden Sie sagen?
Ja, ich repräsentiere ja nicht die RTL-Journalistenschule oder die Krimi-Akademie, aber für RTL kann ich sagen, es deckt sich. Auch bei RTL ist es so, was Frau Lührs gerade erzählt hat, das muss ich nicht wiederholen, die Ansprüche sind dort genauso. RTL hat irgendwann in den letzten Jahren erkannt, sie müssen mehr bieten als nur Fernsehen, sodass die journalistische Ausbildung dort zur crossmedialen Ausbildung geworden ist. Das heißt, man macht nicht nur Fernsehen, sondern man schaut auch bei den Kollegen vom Internet rein, man lernt Dinge im Print, man geht auch mal zum Radio. Und am Ende dieser ganzen Ausbildung, die auch 2 Jahre dauert, stellt sich dann raus, wofür schlägt eigentlich mein Herz? Und das ist sowieso sehr wichtig bei aller Ausbildung, die man machen kann, rauszufinden, wofür schlägt eigentlich mein Herz und wofür empfinde ich Leidenschaft.
Und haben Sie da selber die Erfahrung gemacht, bei vielen, die zu Ihnen gekommen sind, die am Anfang vielleicht eine ganz andere Vorstellung von dem hatten, was sie später mal machen würden und was sie dann letzten Endes gemacht haben?
Ja, also diese Erfahrung mache ich immer wieder. Es gibt wie in jedem anderen Beruf Durchgangsstationen. Mhm. Man fängt an einem Punkt X an, der kann ein Praktikum sein, das kann ein Volontariat sein. Es kann auch der totale Quereinstieg sein, dass man als Jungredakteur über ein Praktikum dorthin gelangt, wie es ja in vielen Produktionsfirmen auch mittlerweile gang und gäbe ist. Und irgendwann stellt man fest, Fernsehen ist es nicht oder Internet ist es nicht. Und dann entwickelt sich, das haben wir ja vorhin im Panel schon gehört, aus der davor liegenden Fragestellung direkt die nächste.
Kann das wirklich jeder machen? Also, oder muss man ein bestimmtes Talent mitbringen, wenn man sagt, ich möchte gerne in den Medien irgendwas machen? Also, oder was würden Sie sagen? Also es geht jetzt nicht immer nur darum, vor der Kamera zu stehen. Es geht ja auch, haben wir eben schon drüber gesprochen, viele Berufe, die hinter der Kamera auch sind. Muss man ein bestimmtes Talent mitbringen oder lernt man das bei Ihnen? Was man alles braucht dafür letztendlich.
Also ein gewisses Talent ist natürlich immer hilfreich, ist nicht hinderlich. Neugier ist wichtig, Leidenschaft ist wichtig. Ich muss bei meinem Gegenüber sehen, dass da was in den Augen ist. Man muss das sicher auch vor dem Hintergrund sehen, dass wenn man diesen Job 20 Jahre macht oder vielleicht noch länger machen will, dass man ja auch einen langen Atem braucht. Diese Welt ist sehr schnelllebig, das haben wir gehört, wir wissen das auch alle. Was heute gilt, ist morgen schon nicht mehr up to date und übermorgen muss ich mich vielleicht ganz neu orientieren. Flexibilität ist wichtig. Neugier, Leidenschaft und Flexibilität. Und dann denke ich, mit ein bisschen Talent gepaart, dürfte daraus was werden.
Und das sollte hoffentlich auch nie aufhören, ne, mit der Flexibilität und der Neugierde.
Es muss reichen. Also wenn ich den Job mehr als 20 Jahre machen will, dann, das habe ich gerade vergessen, müsste vielleicht noch ein weiterer eine weitere Eigenschaft hinzukommen, nämlich sich selber nicht auszubeuten. Immer zu wissen, wie viel kann ich mir gerade zumuten, damit der nächstmögliche Schritt noch möglich ist. Mhm. Ich stelle das sehr oft in meinen Seminaren fest, gerade in letzter Zeit, dass ich junge Leute vor mir habe, die mir von 18-Stunden-Tagen erzählen. Wenn man das 2 Jahre macht, dann weiß man eigentlich, man hat ein Burnout oder steht kurz davor. Deswegen ist das auch wichtig, sich immer genau zu fragen, wo stehe ich gerade? Was kann ich leisten und was bin ich auch bereit zu leisten?
Okay. Frau Katage-Mioska, Sie waren dann ja auch irgendwann fertig mit dem Volontariat. Was machen Sie seither?
Ich bin jetzt im Funkhaus Düsseldorf in des Westdeutschen Rundfunks und arbeite dort für eine politische Redaktion, die Redaktion Landespolitik.
Ja.
Und diese Redaktion produziert einmal ein eigenes Magazin, eine Magazinsendung am Sonntagabend, Westpol. Und im Laufe der Woche beliefern wir die Sendungen WDR Aktuell und die Aktuelle Stunde mit politischen Beiträgen. Die Redaktion hat 6 Festangestellte und etwa 20 Freie. Das ist vielleicht ganz interessant, sich auch so das Verhältnis mal anzugucken, wie solche Produktionen entstehen. Ein Großteil der Filme wird von freien Mitarbeitern produziert. In dieser Redaktion, das ist aber eine der wenigen, würde ich fast sagen, ist es auch so, dass die Festangestellten selbst noch Filme auch produzieren, meist aber dann für das Magazin am Sonntagabend.
Okay, Frau Jung, Sie haben ein Studium gemacht im Bereich Online-Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit. Wie hat so Ihr Ausbildungsweg ausgesehen? Was muss man berücksichtigen dabei? Und was können Sie für Tipps weitergeben?
Also das Studium war erstmal gar nicht auf Online-Kommunikation ausgerichtet. Ich habe Medienwissenschaften studiert. Ich habe erst einen Bachelor gemacht an der Uni Siegen. Literatur, Kultur und Medienwissenschaften, ganz schön viel für ein Studium. Das hat sich auch ein bisschen gerecht, weil man einfach in 3 Jahren nicht 3 Studiengänge in die Tiefe studieren kann. Also ich habe dann Schwerpunkte gesetzt, ich habe mich auf Sprachen konzentriert.
Inwieweit hat sich das gerecht denn?
Inwieweit hat sich das gerechnet? Mhm. Gerecht?
Ja.
Es rächt sich, wenn man, ich war eine der ersten, die in dem Bachelor-System studiert hat.
Ja.
Vor mir haben die meisten oder viele, die mit mir gemeinsam auch abgeschlossen haben, hatten noch Diplomstudiengänge gemacht, die einfach anders strukturiert waren und anders aufgebaut, die viel mehr akademischen Schwerpunkt einfach gelegt haben im Studium, während meins sehr, sehr breit ausgelegt war. Also ich hatte eine unglaublich gute Orientierung über ganz viele Felder nachher, wusste aber wenig in die Tiefe. Also ich musste immer in meinen Semesterferien über Praktika, über Nebenjobs irgendwie versuchen, mich selbst zu spezialisieren quasi. Das war was die Leute, die Diplomstudiengänge gemacht haben, die mit mir gemeinsam abgeschlossen haben, schon durch ihr Studium irgendwie eher hatten als ich. Und ich habe dann noch einen Masterstudiengang obendrauf gesetzt, um eine dieser 3 Bereiche, in einem der 3 Bereiche tiefer mir Wissen anzueignen. Das war dann Medienwissenschaften. Das habe ich an der Uni Maastricht gemacht. Und während dieser ganzen Zeit habe ich Praktika in den wildesten Richtungen gemacht. Ich habe erst relativ spät angefangen, mich für Kommunikation auch zu interessieren.
Ja. Und wie hilfreich hat sich das dann alles in die Praxis umgesetzt, was Sie in der Ausbildung gelernt haben?
Was ich im Studium gelernt habe, was ich in meinem zweiten Studium gelernt habe, hat sich sehr gut übersetzt, weil ich bin nachher in meinem Volontariat beim Medienforum NRW gelandet und die machen einen Kongress, wo es viel um die Medienwirtschaft und die Medienbranche, um Trends ging. Und ich hatte mich in meinem Studium jetzt sehr viel mit Internet, mit Web 2.0, wie das damals noch hieß, und viel mit Online-Phänomenen, die auch gesellschaftliche Implikationen hatten. Damit hatte ich mich viel beschäftigt und das ist mir dann zugute gekommen, als ich angefangen habe, fürs Medienforum zu arbeiten, beziehungsweise als ich mein Volontariat da angefangen habe. Aber diese ganze Schiene Kommunikation, das, was ich jetzt eigentlich hauptsächlich mache, habe ich dann tatsächlich erst in der Praxis gelernt, beziehungsweise in Praktika vorher mir schon so ein bisschen angeeignet. Aber das kam erst danach. Also ich kam aus dem Studium und dachte, ich weiß alles. Jetzt Medienbranche, hier komme ich. Ich habe das jetzt studiert und bin total à jour und weiß, was hier passiert. Das ist dann aber nicht so.
Also würden Sie auch sagen, dass Sie jeden Tag neu lernen?
Ja.
Ja.
Okay. Auf jeden Fall. Also das hört nicht auf, besonders nicht in der Branche, das kann ich bestätigen. Das ist sehr schnelllebig alles. Aber die Sachen, die ich in meinem Volontariat im ersten Jahr gemacht habe, das ist jetzt nicht mehr gültig.
Okay. Frau Neumann und Frau Lührs, wenn jetzt jemand von den Damen das gerne machen möchte, wo muss sie sich denn dann bewerben? Oder wo muss sie anrufen? Muss sie im Internet nachschauen? Ja, Frau Lührs vielleicht zuerst.
Also Sinn macht sicherlich, wenn man Lust hat, zum WDR zu kommen, auf der Internetseite wdr.de, dann etwas versteckt unter Unternehmen WDR, mal nachzugucken, welche Möglichkeiten man hat. Von diesen Schülerpraktika angefangen über journalistische Praktika oder auch andere Ausbildungsberufe. Ne? Mediengestalter, Bild und Ton bilden wir aus. Im Bereich Maske, Szenenbild, aber auch andere technische Berufe, die bei uns natürlich dann ganz eng mit Medien verbunden sind. Man kann zu Informationsveranstaltungen kommen, die wir machen. Im Sommer zum Beispiel werden wir eine Sommerakademie machen für Schülerinnen und Schüler, damit die sich noch weiter mit uns beschäftigen können und sich informieren können, welche Berufe es gibt und ob sie daran Spaß haben, das zu machen, ein bisschen ausprobieren. Also auch das wird in den nächsten Tagen auf der Internetseite freigeschaltet. Und wenn Sie was gefunden haben, dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Bei den Schülerpraktika ist es eine Online-Bewerbung, aber Sie können sich auch immer verbinden lassen mit den Kollegen in den Abteilungen und mit mir, um zu besprechen, was Sie gerne machen möchten und welchen Weg es dahin gibt.
Frau Neumann? Ich versuche das mal ein bisschen zu komplettieren aus einer anderen Sichtweise heraus. Eine gute Möglichkeit ist natürlich auch hier zu schauen. Wir haben ja draußen im Foyer diverse Stände, die auch mit Ausbildungsangeboten werben, wo man sich beraten lassen kann, wo man den richtigen Weg vielleicht im Zusammenhang eines Gespräches findet. Ich versuche es mal für die freien Produktionsfirmen zu beantworten, weil die Sender kann man im Netz nachgucken. Das ist keine große Kunst. Freie Produktionssender suchen, freie Produktionsfirmen suchen immer Auszubildende, suchen immer junge Leute mit Esprit und Leidenschaft und Willen, etwas Neues zu lernen. Das Übliche sind die Bewerbungsunterlagen. Was habe ich bisher gemacht? Was dokumentiert das? Wie sieht das aus? Darüber hinaus würde ich sagen, ist der Unique Selling Point, also was macht mich besonders für diese Firma? Habe ich die Sendung, die die Firma schon mal produziert hat, habe ich die gesehen? Wie finde ich die denn überhaupt? Was verbindet mich mit dem, was ich tun will? Wenn das in den Unterlagen drin ist, dann ist zumindest das Interesse geweckt und über das Kennenlerngespräch im zweiten Step ergibt sich auch vieles andere mehr.
Wann filtern Sie?
Wann ich filtere?
Ja. Wir haben eben gehört, beim WDR ist es vorher schon, richtig, es wird vorher schon ausgesiebt. Ist das bei Ihnen auch so, dass Sie anhand der Bewerbung auch schon vorher ausfiltern oder laden Sie immer zum ersten Gespräch ein?
Ich siebe auch vorher aus, okay, wenn ich Mitarbeiter suche. Ich kann mich noch gut an meine Zeit als Redaktionsleiterin bei BIS erinnern. Das ist eine Gruner- und Jahr-Produktion für ProSieben gewesen. Und wir dachten immer, wir kommen mit den 5 festen Mitarbeitern für eine wöchentliche Magazinsendung aus. Das war dann irgendwann relativ schnell klar, dass es nicht der Fall ist. Und so habe ich mich dann auf die typische Mitarbeitersuche über die diversen Netzwerke begeben und auch über Zeitungen. Da kam eine Flut von Bewerbungen mit einem Zettel, wo nichts drin stand. Der eine war witzig geschrieben, weil er noch so eine Malerei oben am Rand hatte und ich habe gedacht, okay, da steht zwar nichts dabei, aber den lade ich mir jetzt mal ein. Wenn dann aber im Bewerbungsgespräch die Frage nach der letzten Sendung kommt und ich frage, hast du die gesehen oder haben Sie die gesehen? Ja. Ja, wie fanden Sie die denn? Ja, habe ich jetzt im Moment nicht mehr so präsent. Dann muss ich sagen, das ist ein Ausschlusskriterium. Diese Frage kommt immer im Bewerbungsgespräch. Kennen Sie unsere Produkte? Jede Firma stellt Mitarbeiter an mit der Frage, kennen Sie unsere Produkte? Natürlich muss ich das kennen, was die Produktionsfirma oder der Sender produziert, weil sonst kann ich da nicht arbeiten. Und dann gab es aber auch Leute, die hatten gar nicht so viel auf der Pfanne, wie man so schön sagt. Die hatten eine mittelmäßige Ausbildung, aber die haben vor mir gesessen und ich habe in den Augen erkannt, die wollen. Die wollen, das sind richtig gute Mitarbeiter und die waren auch richtig gut. Ich habe mich da selten getäuscht.
Also erstellt man sich in dem Moment so eine Art Charakterprofil eigentlich auch?
Auch, ja. In den Medien hat auch ganz vieles mit Charakterprofil zu tun. Mhm. Wir sind ja Öffentlichkeit. Ja, richtig. Das heißt, wir müssen auch lernen, mit Öffentlichkeit umzugehen. Und das heißt auch, wenn ich etwas will, dann muss ich dafür sorgen, dass der andere mich entdeckt, dass ich da bin. Hm.
Ich habe eben das Thema mit Netzwerken angesprochen. Vielleicht wollen Sie oder Frau Lührs noch mal was dazu sagen, wie wichtig das ist? Oder auch Frau Jung?
Ja, ich glaube, dazu können wir wahrscheinlich alle was sagen, weil wir irgendwann gemerkt haben, dass wir Frauen da tatsächlich noch was nachzuholen haben. Jede von Ihnen kennt das, man hat gute Freundinnen, man berät sich so untereinander, aber das durch Studium und in die Berufstätigkeit zu retten und da noch auszubauen, finde ich enorm wichtig. Und sich auch zu trauen, die Freunde von Eltern anzusprechen, von denen man weiß, dass die bei RTL arbeiten oder bei einer Produktionsfirma, und zu sagen, ich will mal eine Woche Praktikum machen. Sie können da gar nicht zu viel machen. Das sind wirklich ganz wertvolle Kontakte, die Sie selber haben, die Sie pflegen müssen. Wie Shari Riefs eben schon gesagt hat, die Nummer merke ich mir und schreibe ich mir in ein Buch. Und ich zögere auch nicht, nächste Woche nochmal anzurufen bei Odile Limpach und zu sagen, Sie haben gesagt, Sie suchen Praktikantin, hier bin ich. Und das müssen Sie einfach machen. Das gehört dazu und das wird Ihnen unheimlich viel helfen. Das macht auch Spaß.
Ja, ich sehe das ganz genauso. Und ich glaube auch, man kann nicht früh genug anfangen, damit auf Leute zuzugehen und sich selbst auf den Plan zu rufen, zu sagen, hallo, hier bin ich. Es gibt übrigens wunderbare Mittel, das auch übers Internet zu tun oder beziehungsweise auch eine Nachhaltigkeit irgendwie zu schaffen über Online-Netzwerke. Das wird immer wichtiger. Wenn ich jemanden neu kennenlerne und ich habe einen Termin mit dem und danach ist das Erste, was ich danach mache, ist, ich vernetze mich mit dem auf verschiedenen Webportalen, auf Xing, auf LinkedIn, möglicherweise auf Facebook, über Twitter. Also, und gerade in der Medienbranche, besonders wenn man im Bereich Kommunikation arbeitet, das ist auf jeden Fall was man machen sollte und wofür man sich auch ein Stück weit irgendwie begeistern können sollte.
Okay. Frau Neumann, wollten Sie noch was sagen?
Oder? Ja, ganz kurz. Ich finde es auch wichtig, dass wir sagen, dass Netzwerke gepflegt werden müssen. Es reicht nicht, ein Netzwerk ins Leben zu rufen, um zu sagen, ich will etwas. Natürlich wollen wir alle was, wenn wir in Netzwerken sind, aber wir müssen sie auch pflegen. Und wenn unser Berufsleben lange dauert, dann heißt das viel Arbeit, wenn ich dieses Netzwerk ständig up to date halten will. Und wichtig ist auch, mal einen schönen guten Tag zu sagen, ist sicherlich okay, aber in der Regel muss man auch was zu erzählen haben, wenn man sich an jemand wendet.
Frau Klebon, wie sehen Sie das?
Also ich würde jetzt keinem widersprechen, ich würde nur noch mal gerne einen anderen Aspekt einbringen und würde einfach noch mal 3 Schritte zurückgehen. Zum einen, die Medien NRW bestehen nicht nur aus dem WDR, nicht nur aus RTL und den richtig angesiedelten Produktionsfirmen. Es gibt Zeitungsverlage, es gibt Internetfirmen, es gibt Werbeagenturen mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Berufen, die auch unterschiedliche Talente erfordern. Wir hatten das eben. Also ich habe nach dem Abitur ein Praktikum einer Zeitung gemacht und dann haben die mir einen Ausbildungsplatz damals zur Schriftsetzerin. Ich habe den Beruf dann später selber abgeschafft. So viel zum Wandel, den gibt's also gar nicht mehr. Ich wusste durch das Praktikum, was ich mache, und mir war dann irgendwann klar, diese Begabung habe ich. Dafür habe ich andere Begabungen nicht. Es gibt den Bereich Kamera, es gibt den Bereich Produktion, also Organisation. Es ist nicht alles nur Journalismus und vor der Kamera sein. Sie sollten dann auch noch mal gucken, ich komme gleich auch noch mal auf die anderen Sachen zurück, wenn Sie sich für eine Richtung entscheiden, Sie kennen Ihre Vorlieben. Sind Sie mathematisch begabt? Sind Sie technisch begabt? Das hatten wir eben auf dem ersten Panel beispielsweise. Interessieren Sie sich für Musik? Wäre sowas wie Tontechniker was für Sie? Mal ausprobieren, wo habe ich Interesse? All das gehört zur Medienlandschaft. Und dann auch noch mal zu gucken, in welchen Betrieben, was bieten die eigentlich alles an? Was machen die? Jeder Zeitungsverlag hat mittlerweile Online-Auftritte, Eventagenturen. Der Lokalfunk NRW, die Sender bieten sehr, sehr viele Veranstaltungen an. Also es gibt keine Trennschärfe mehr. Das ist nur WDR oder nur RTL, nur Verlage. Es wächst alles miteinander zusammen. Wir haben Privatfernseh, Center TV. Ich würde Sie ermutigen, wirklich nochmal zu gucken, was für ein Interesse haben Sie, wo ist die Orientierung, und dann zu gucken, wie kommt man auf den Weg. Praktika sind immer gut, wobei Sie dann darauf achten sollten, dass die länger als 3 Wochen dauern. Also wo die Möglichkeit ist, Schülerpraktika lasse ich mal außen vor, aber dann wirklich Praktika zu bekommen, wo Sie auch mehr als reinschnuppern können. Wirklich vielleicht 4 Wochen, 6 Wochen, 3 Monate sich zu orientieren. Sie müssen nicht immer ein Studium machen, duale Ausbildung. Es gibt ganz viele Berufe in dem Bereich, wo es auch dann Fortbildungen gibt. Also es ist sehr, sehr vielfältig. Und natürlich brauchen Sie nach der Ausbildung, wenn Sie in die Jobs gehen, dann brauchen Sie diese Netzwerke, von denen hier geredet wurde, im Rahmen der Praktika aufbauen und dann die Netzwerke nutzen. Und ganz wichtig ist, alles, was im Medienbereich ist, ist Teamarbeit. Sie sollten also diese berühmte soziale Kompetenz haben. Es hat viel mit Teamarbeit zu tun. Es hat auch viel mit Disziplin zu tun, weil alle wollen um 20 Uhr die Tagesschau sehen. Die Zeitung hat Andrucktermine. Gerade im Bereich Aktuellem sollte man das nicht vernachlässigen. Und Hörfunk und Fernsehen gibt es 24 Stunden am Tag. Das heißt, es wird auch 24 Stunden am Tag produziert. Nicht immer aktuell, aber auch da gibt es Menschen, die da natürlich tätig sind.
Und auf welche Arbeitsbedingungen müssen sich die Mädels denn einstellen eigentlich in den verschiedenen Branchen?
Das ist sehr unterschiedlich. Bleiben wir mal beim Journalismus. Circa 80% des Programms beim WDR werden von freien Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gemacht. Wir eben waren ja schon Beispiele. Besonders im Aktuellen. Das heißt, der Bereich der Festanstellung das Segment der Festanstellung ist sehr, sehr klein. Wenn wir uns zum Beispiel RTL angucken, RTL Television hat im Verhältnis relativ wenig Beschäftigte. Das sind kleine Produktionsfirmen, eigenständige, die drumherum angesiedelt sind und die RTL zuliefern. Vermehrt kauft der WDR auch Produktionen ein. Und in diesen ganzen Firmen haben sie überwiegend Freiberufler, im Filmgeschäft sowieso. Wenn sie einen Spielfilm produzieren, wird eine Crew für den Film angeheuert, befristet auf Zeit. Ist der Film gedreht, gibt es diese Crew nicht mehr. Im Theaterbereich, überall. Also das Thema Freiberuflichkeit wird eine ganz große Rolle spielen. Natürlich nicht so stark im Bereich Technik und Verwaltung. Obwohl Kamerateams sind auch sehr stark freiberuflich. Also es kommt immer auf den Beruf an, aber gerade im Journalismus und auch Kamera und Ton, Requisite, Maske, alles was dazugehört, müssen Sie davon ausgehen, dass es Freiberufler sein wird. Und Gleiches gilt dann auch für die Zeitungsverlage.
Frau Neumann, macht es Sinn eigentlich, dass es viele Freiberufler gibt, gerade im kreativen Bereich? Würden Sie das so unterstreichen oder?
Ob es Sinn macht,
ja,
dass es viele Freiberufler gibt?
Ja, das ist immer wieder, dass sie keine Festanstellung kriegen, dass es immer wieder gewechselt wird.
Die Frage habe ich mir ehrlich gesagt noch nie gestellt, ob es Sinn macht. Fakt ist, der Markt ist eng.
Also ich stelle die Frage deswegen, weil wir reden ja hier von Kreativität. Die ist ja irgendwann noch mal. Nun, da kommt ja vielleicht nichts hinterher. Und
der Kreativität kommt nichts hinterher.
Naja, es gibt ja viele, man ist ja irgendwann auch mal ein bisschen ausgepowert. Ne? Das ist ja nichts Ungewöhnliches, oder?
Also Kreativworkshops beweisen Ihnen das Gegenteil. Sie können Kreativität auf Knopfdruck erzeugen. Dass man ausgepowert ist, liegt auf der Hand. Ich glaube, dass da kann jeder ein Lied mitsingen, ob man jetzt einen Studienabschluss macht oder ob man sich auf dem freien Markt tummelt. Ich glaube, da gibt's nicht so einen großen Unterschied.
Nein, ich meine, ist, dass man vielleicht keine Ideen mehr entwickelt irgendwann mal für bestimmte Projekte. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Und ob es dann Sinn macht zu sagen, wir greifen lieber auf freie Mitarbeiter zurück, als dass wir auf Festangestellte, deren Verträge wir dann nicht einfach so schnell auflösen können.
Nee, die Frage möchte ich, glaube ich, gerne weiterreichen, weil da bin ich nicht kompetent genug, die zu beantworten.
Frau Lührs.
Also wird schon argumentiert, ne, von Seiten der, genau, der Sender. Ich hoffe, dass das nicht so ist, weil ich bin festangestellt.
Okay, Frau, würde ich vielleicht kurz noch mal was dazu sagen. Ja. Also der, die Frage, die Sie gestellt haben, die hat sich mir auch noch nicht gestellt, weil in der Medienbranche, im kreativ-künstlerischen Bereich, gab es und gibt es immer Freiberufler. Also es gab es nie anders.
Sie finden beim WDR auch, vielleicht ein bisschen anders, von daher.
Weiß ich nicht, ob es beim WDR so viel anders ist. Ich habe nur viel mit den Freien beim WDR auch zu tun. Aber es ist ein Spezifikum von Fernsehen und Hörfunk, die Freiberuflichkeit, weil sie können auch viele Sachen, es hat ja auch eine Finanzierungsgeschichte. Also ich bin jetzt kein Fan davon, dass alle Freiberufler werden, weil die soziale Absicherung ist natürlich ein Problem, gar keine Frage. Aber es gibt auch ganz viele, gerade Journalisten, Kolleginnen und Kollegen, die sind bewusst Freiberufler geworden. Früher war es gerade bei Gewerkschaften so die Vorstellung, jeder Freiberufler ist ein verhinderter Festangestellter. Dann haben wir ein paar Untersuchungen gemacht und haben gesagt, das war es ja wohl nicht. Auch wenn man mit Kollegen gerade vom WDR redet, die freiberuflich sind, die auch ihr Volontariat beispielsweise beim WDR gemacht haben oder eine Zeit lang festangestellt waren, die sagen dann, nee, ich gehe lieber in die Freiberuflichkeit. Mit allen Risiken, die damit zusammenhängen. Sie müssen, wenn Sie freiberuflich sind, immer auf dem Laufenden bleiben. Also da spielt das Thema kein Feierabend nochmal eine ganz andere Rolle. Und ganz wichtig ist, so Seminare, ich sag mal, zur Selbstorganisation, weil der Anteil oder die Gefahr der Selbstausbeutung, Frau Neumann hat es ja eben schon mal ein bisschen beschrieben, sehr, sehr groß ist. Aber es gehört, seitdem es diese Branchen gibt, die Freiberuflichkeit einfach dazu. Und wie gesagt, ganz, ganz viele machen es freiwillig. Gehen freiwillig in die Freiberuflichkeit, weil sie sagen, wir sind unabhängig, wir wollen für verschiedene Auftraggeber arbeiten, wir wollen unsere Themen anbieten. Es gehört einfach dazu.
Ja, möchte ich gerne ergänzen. Also es klingt jetzt alles sehr gewaltig, diese Freiberuflichkeit ist sie aber gar nicht. Ich würde gerne einen Tipp aus der eigenen Berufserfahrung anfügen, den man vielleicht auch mal überdenken kann. Gut ist es, eine gute Ausbildung zu haben, also ein Studium, etwas in der Art. Daran anschließend ein paar Praktika, möglichst mannigfaltig, breit aufgestellt, also nicht nur Fernsehen, nicht nur Print, nicht nur Radio, sondern von allem etwas. Dann vielleicht 2-3 Jahre fest in einer Redaktion arbeiten. In dieser Zeit sind Netzwerke gewachsen, man kennt ein paar Leute in der Branche, die man dann auch später anrufen kann. Und dann vielleicht, wenn man Lust hat, in die Freiberuflichkeit zu gehen, dieses Sprungbrett der Festbeschäftigung zu nutzen. Das taucht in der Vita auf und das hat einen Namen. Ich zum Beispiel hatte meine erste Festanstellung nach meinem Volontariat bei SternTV. Da war ich dann erst Jungredakteur, später Reporterin vom Dienst und dann Chef vom Dienst. Das Ganze 5 Jahre lang und ich habe das nie bereut, weil das genau hat mir geholfen, später in die Freiberuflichkeit zu gehen. Ich konnte immer sagen, ich war bei SternTV. Und das, finde ich, ist der beste Tipp, den ich eigentlich aus der Praxis mitgeben kann.
Ich glaube, es ist vorrangig eine Typfrage einfach. Also es gibt ich erlebe das ja gerade am eigenen Leib. Ich habe bisher immer festangestellt gearbeitet, aber was heißt immer? Also es waren ja auch nur 3 Jahre vorher und bin seit einem halben Jahr in der Situation, dass ich halt auch frei arbeite. Und ich bewege mich permanent zwischen 2 Polen. Der eine Pol ist so eine Sicherheit, langfristig planen können. Ich bin Planungsfan. Ich mag, wenn ich weiß, was in einem halben Jahr passiert. Ich mag, wenn ich weiß, wie viel Geld auf meinem Konto sein wird, ob ich mir einen Urlaub leisten kann und so weiter. Und das andere ist, ich will mich ausprobieren, ich will mich austoben, ich möchte ungebunden sein, ich möchte so flexibel sein, dass ich für all diese tollen Kontakte aus meinem Netzwerk immer was anbieten kann und dass ich sagen kann, und wenn ich jetzt heute hier nicht mehr arbeiten will, dann mache ich vielleicht morgen da ein anderes Projekt. Aber das birgt halt immer auch ein Risiko und es ist halt, also ich kann es so bestätigen, dann gibt es nicht mehr sowas wie Feierabend im klassischen Sinne, dann verschmilzt das berufliche und das private Leben total. Nicht nur, was meine Arbeitszeit angeht oder mein Kopf, der irgendwie permanent noch weiter rattert, sondern auch, dann fängt es auch an, das Netzwerk, berufliches Netzwerk und mein privater Bekanntenkreis, dass solche Sachen anfangen zu verschwimmen. Dass man, wenn man auf unglaublich vielen Veranstaltungen ist, viel seiner freien Zeit quasi auch in so einem semi-beruflichen Kontext verbringt, wo man nachher gar nicht mehr genau sagen kann, war ich jetzt da, weil mich das privat interessiert oder war ich da, weil da wichtige Leute sind oder weil das irgendwie für ein Projekt wichtig ist, was ich gerade mache. Also das sollte man schon irgendwie im Hinterkopf behalten, wenn man eine klare Entscheidung, wenn man an einem Entscheidungspunkt steht und sagt, ich mache mich jetzt irgendwie selbstständig oder ich arbeite jetzt frei oder ich habe hier ein Angebot für eine Festanstellung.
Also halten wir einfach fest, dass es die Kreativität fördert, diese Freiberuflichkeit, und es lässt viele Möglichkeiten offen, sowohl aus Arbeitnehmer- als auch aus Arbeitgebersicht. Das ist das, was ich eben eigentlich auch damit ansprechen wollte. Frau Klebern, wie sind denn eigentlich die Ausbildungsbedingungen in den verschiedenen Branchen?
Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, was für einen Beruf Sie anstreben. Also Sie haben klassisch die duale Ausbildung. Mediengestalter Bild und Ton ist schon genannt worden, das ist im Film- und Fernsehbereich. Dann gibt es den Gestalter Digital und Print. Es gibt auch noch so Berufe wie Drucker und Buchbinder. Ich sage es einfach nur mal, die gibt es auch noch, die gehören auch dazu. Also es gibt die klassische duale Ausbildung. Was immer gut ankommt, hört sich jetzt auch ein bisschen blöd an, ist eine Lehre zur Bankkauffrau. Das ist eine der besten kaufmännischen Ausbildungen als Grundlage, wenn jemand da Interesse dran hat. An dem Bereich mit allen Weiterbildungsmöglichkeiten. Sie müssen sich vorstellen, es gibt viele Sachen, da gibt es überhaupt keine Ausbildung. Wir hatten es eben schon mal für den Medienbereich. Eine gut fundierte kaufmännische Ausbildung können Sie in jeder Branche dieser Welt arbeiten und natürlich auch im Medienbereich. Das ist das eine. Im Journalismus nimmt es mehr und mehr zu. Was heißt nimmt es zu? Es ist fast üblich, ein Studium zu haben, was nicht zwingend ein Journalismusstudium sein muss, sondern es sind Fachstudiengänge, es kann Jura sein, Geschichte, BWL, Sprachen wird gerne genommen. Also ein akademischer Abschluss ist schon gut. Schwierig wird es bei den Volontariaten. Frau Lührs, Sie können ja mal sagen, wie viel sich bei Ihnen bewerben und wie das dann abgeht. Also das ist natürlich, das WDR-Volontariat ist, ich sag mal, das Sahnehäubchen. Also das zu haben, ist schon ganz was Tolles, da überhaupt erstmal hinzukommen.
Warum ist das so? Interessiert bestimmt viele
hier. Weil das Volontariat beim WDR einfach einen spitzenmäßigen Ruf hat. Sie haben mir eben kurz erklärt, wie die Ausbildung läuft mit sehr viel praktischem Anteil. Auch die anderen öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten haben eine sehr hohe Qualität und eine Kultur der Ausbildung und die Volontariate sind einfach spitzenmäßig und sehr, sehr begehrt. Im Zeitungsbereich haben sie kaum noch Volontariate in Verlagen. Das wird alles ausgelagert an Journalistenschulen. Da wird es ein bisschen schwierig. Also wie gesagt, die duale Ausbildung, Studium und während des Studiums, wenn eben möglich, immer schon mal sehen, dass sie freiberuflich irgendwo tätig sind und Praktika machen können, um die Kontakte aufzubauen, um dann hinterher vielleicht in dem einen oder anderen Unternehmen tätig werden zu können.
Wie sehen Sie denn eigentlich die Entwicklung im Mediensektor aus Sicht der Gewerkschaft?
Ja, der Mediensektor ist jetzt wieder schwierig, aber ich vermute mal, im Film- und Fernsehbereich wird es so sein, dass der Anteil der Freiberufler weiterhin zunehmen wird. Wir werden es in Produktionsfirmen, es wird sehr viel schon durch Produktionsfirmen zugeliefert. Wenn Sie sich mal einige Sendungen angucken, ob das Plasbeck ist oder Frau Bötting hat es ja eben selber gesagt, im Abspann vom Kölner Treff oder Westart teilweise, sehen Sie produziert von im Auftrag des WDR, ZDF, wie auch immer, sind alles Produktionen, die nicht vom WDR oder dem Sender an sich gemacht werden. RTL ist damit angefangen. Das ist eine Branche, wo es weiterhin so sein wird, es werden Formate eingekauft, aber nicht mehr vom eigenen Sender gemacht. Da sehe ich so eine Entwicklung sehr viel über Freiberufler und Selbstständige. Und im Tageszeitungsbereich haben wir die Tendenz auch, mehr und mehr Freiberufler. Und da noch stärker, wobei das beim öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunk genauso ist, die Kombination, was so schön deutsch crossmedial heißt. Also das auch in der Ausbildung nochmal, das habe ich eben vergessen, bei den Praktikern, das wurde aber schon angesprochen. Also dann mal gucken, vielleicht in einem Verlag oder auch mal im Online-Bereich. die Grundqualifizierung beim Journalismus, die Fähigkeiten, die eine Journalistin haben muss, sind erstmal ganz unabhängig von dem Medium, über die es verbreitet wird. Also ich finde es immer fatal, wenn gesagt wird, das ist ja nur Online-Journalismus. Gut gemachter Journalismus, egal über welches Medium, natürlich ist die Aufbereitung etwas anderes. Aber das ist nichts Abwertendes, das ist immer noch so ein bisschen in der Welt. Eine gute Qualifizierung zum Journalismus können Sie in allen Bereichen einsetzen, egal welches Medium oder auch als Drehbuchautor, da sind Ihnen viele Wege offen. Nur wirklich, Sie müssen dann nochmal gucken über Praktika, über Orientierung, möglichst viele dieser Verbreitungsmedien auch kennenzulernen. Das wäre nochmal ein Tipp von mir.
Ja, widmen wir uns, beziehungsweise wir widmen uns ja heute dem Thema Frauen in den Medien. Einige von Ihnen sind ja schon sehr lange dabei. Frau Neumann, wie würden Sie die Quote der Frauen sehen? Hat sich da einiges entwickelt? Ist das mehr geworden? Ist das gleichbleibend die letzten Jahre?
Ich kann nur sagen, wie es mich auf mich wirkt.
Bitte?
Wir sind unterrepräsentiert. Wir sind sicher überrepräsentiert im Bereich Doku-Soap, wenn es um emotionale Berichterstattung geht, sind wir super aufgestellt. Also ich glaube, wir stehlen auch jedem Mann, ohne jetzt chauvinistisch auftreten zu wollen, wirklich die Show mit unserer Art zu fragen, mit unserer Art zu kommunizieren. Aber in Führungspositionen werden viele Geschäfte einfach an der Biertheke gemacht und da können wir aus meiner Erfahrung nicht so wirklich mitspielen.
Haben Sie irgendwelche, möchte irgendeiner von euch zur Soap irgendwann mal? Soap-Darsteller werden? Ich wusste, dass ihr mich nicht enttäuscht. vielleicht als Praktikum, genau. Gut, nichts. Gott sei Dank gibt es noch Alternativen im deutschen Fernsehen. Frau Jung, war das Thema Frauenförderung eigentlich in irgendeiner Weise während Ihrer Ausbildung präsent? Oder?
Frauenförderung?
Frauenförderung, ja.
Ich muss jetzt lachen, weil ich gerade an eine... Also eigentlich in meiner Ausbildung nein. Es hat keine Rolle gespielt. Es gab mal so eine Situation, es war im Rahmen meines Volontariates, da hat mein damaliger Geschäftsführer mich auf einen Workshop der Boston Consulting Group hingewiesen. Wo ein Workshop nur für Frauen, das war im Prinzip, glaube ich, eine Recruiting-Veranstaltung, wo die halt versuchen, sich Leute ranzuziehen. Speziell für Frauen hat mich da sehr motiviert, mich doch da mal zu bewerben für einen Workshop. Das habe ich getan. Man musste, ich glaube, ich habe 2 Tage an der Bewerbung gesessen für einen blöden Workshop. Ich musste wahnsinnig viel schreiben. Ich musste meine ganzen Praktikazeugnisse, meine Studieneinzelnachweise, also nicht nur die Abschlusszeugnisse, sondern jeden einzelnen Schein. Und dann riefen sie noch an, ich hätte mein Abi-Zeugnis noch nicht eingereicht, dann habe ich auch das noch getan. Und dann kriegte ich 2 Wochen später eine Absage und habe dann mal angerufen, weil es mich interessiert hat, woran es denn nun gescheitert sei. Und dann sagten sie, naja, an ihren mangelhaften akademischen Leistungen. Und dann habe ich gesagt, naja, ich habe beide Studiengänge mit 1 abgeschlossen, ich hatte ein Stipendium. Woran ist es denn da? Ja, aber sie haben ja ihr Abitur nur mit 2,1 gemacht. Also ich bin mit Frauenförderung mal in Kontakt gekommen, aber das war eine sehr merkwürdige Form der Frauenförderung, die ich wirklich nicht weiterempfehlen kann.
Ja, Frauenverhinderung, ja. Wie notwendig ist die Frauenförderung heutzutage, Frau Kleon, in den verschiedenen Bereichen? Also jetzt nicht nur in den Medien, sondern auch in anderen Bereichen.
Ja, ich bin da immer sehr zwiegespalten. Ich gebe das offen zu. Ich habe beispielsweise die Ausbildung, die ich gemacht habe, war ich die erste Frau, die überhaupt da im Ruhrgebiet da in der Ecke Schriftsetzerin gelernt habe, war früher ein klassischer Männerberuf. Hat sich dann durch die Technik geändert. Es ist immer sehr ambivalent mit der Frauenförderung. Also ich habe ein Problem mit der Quote. Hatte ich selber auch immer ganz persönlich. Wenn es dann um irgendwelche Sachen ging und ach ja, mach du das doch, weil dann erfüllen wir ja die Quote. Ist leider ziemlich negativ. Mittlerweile denke ich aber, ohne Quotenregelung wären wir in vielen Bereichen jetzt noch nicht so weit, wo wir jetzt sind. Es muss aber so sein, denke ich, dass es bei der gleichen Qualifizierung bleibt und bei der gleichen Qualifizierung die Frau den Vorzug erhält. Bei vielen Männern, bei vielen Positionen, egal in welchem Bereich, haben wir genauso Flaschen als Männer wie Flaschen als Frauen. Deswegen halte ich es immer für ganz schwierig zu sagen, nur Frauen, weil sie über die Quote kommen, können nichts oder nur Männer, weil sie keine Quote haben. Da eine ausgewogene Geschichte zu haben, also ich halte mittlerweile einiges von der Quote. Es kommt dann immer darauf an, wie sie ausgestaltet ist. Und ich glaube, es muss auch gesellschaftlich nochmal diskutiert werden, dass Quote kein Makel ist. Ich stelle das immer wieder fest, dass das, so wie das bei mir ja auch war, wo das schon länger her ist, immer noch in den Köpfen drin ist, ist ja nur, weil Frau. Und ich glaube, da sind wir gesellschaftlich noch gar nicht so weit, dass wir diese Frage immer wieder haben werden. Und im Medienbereich stimme ich Ihnen zu, uns wurden eben sehr tolle Beispiele genannt, auch in den Grußworten. Das sind die Häuptlinge. Bei Männern sagt man immer die Häuptlinge und wo sind die Indianer? Das sind tolle Beispiele von Frauen, die Karriere gemacht haben. Aber der überwiegende Teil von Entscheiderpositionen wird weiterhin von Männern besetzt. Und ich denke, da muss man weiter dran arbeiten. Und insofern bin ich mittlerweile für eine Quote.
Okay, in diesem Sinne. Hat noch irgendjemand von den Damen eine Frage? Gut, dann stehe ich mal auf. Gehe ich zuerst hin. Ich wähle gerne den kürzesten Weg.
Ja, ich wollte Frau Katschage-Mioska fragen, was Sie studiert haben.
Ich habe studiert, wozu ich Lust hatte. Mein Vater meinte, studiere Jura, auch wenn du Journalistin werden willst. Ich wusste das schon vor dem Studium und ich habe gedacht, oh Gott. Und habe ich nicht gemacht. Ich habe studiert Kommunikationswissenschaft, Anglistik, weil ich Englisch und Amerikanistik toll fand, aus Spaß. Und Sozialwissenschaft, weil man noch ein drittes Fach nehmen musste beim Magisterstudium. Und das war Kommunikationswissenschaft an einer Universität mit weltweit ganz tollem Ruf in Essen. Und Kommunikationswissenschaft in Essen hat nichts mit Journalismus zu tun und nichts mit Medien zu tun. Es geht um zwischenmenschliche Verständigungsprozesse, die beobachtet und analysiert werden. Und es war ein super Studium und das hat so viel Spaß gemacht, dass ich da anschließend auch noch promoviert habe, auch an der tollen Universität Essen. Und das war toll und das hat Spaß gemacht. Und ich würde jedem raten, das zu studieren, wozu er Lust hat und sich nicht in irgendwas reinzudrängen, weil jemand sagt, nur dann ist es einfacher, später einen Redakteursposten zu bekommen oder ein Volontariat zu bekommen. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, man ist auch nur wirklich gut in dem Bereich, den man gerne macht.
Entschuldigung, ich bin etwas verwirrt. Ja, Nina Hagen hat auch eine Frage.
Ja, meine Frage geht auch an Frau Katschage-Mioska. Und zwar möchte ich unbedingt auch zum WDR und habe mich jetzt auch um ein Volontariat beworben, bin auch in der Vorrunde und würde Sie jetzt mal gerne fragen, wie haben Sie sich auf die ganzen einzelnen Auswahlverfahren vorbereitet?
Das ist eine gute Frage. Viele sagen ja immer, geh dahin und zeig denen, wie du wirklich bist. Aus meiner Erfahrung macht es Sinn, sich zu überlegen, in solchen Situationen, die ja sehr künstlich sind, ne, was erwarten die von mir? Und auch möglichst viel von dieser Situation schon mal vorwegzunehmen. Also wie auch jetzt mit jemandem zu sprechen, der das schon mal erlebt hat, sich auch vorher wirklich zu überlegen, wenn ich da jetzt reingehe und da sitzen 12 Leute in der Jury, nicke ich und sage nur guten Tag oder gebe ich jedem einzeln die Hand? Sitzen da 3 Leute in der Jury, macht es vielleicht Sinn, jedem die Hand zu geben. Sitzen da 12, macht es Sinn, nur guten Tag zu sagen und sich hinzusetzen fürs Endgespräch zum Beispiel. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr gut ist, solche Situationen vorwegzunehmen und sich für bestimmte Dinge schon mal einen Plan zu überlegen. Es passiert dann immer noch genug spontan, auf das man reagieren muss. Also die Offenheit sollte man sich dann bewahren. Ansonsten, die Frage war noch, wie ich das erlebt habe oder wie ich mich vorbereitet habe. Ne? Ich muss mal kurz überlegen, die Vorrunde, was da passierte nochmal was? Da, das war die Übung vor der Kamera, ne? Zwei oder ist das?
Arbeitsproben schicken und eine Reportage erstmal schreiben und dann geht es ja noch weiter.
Genau, der erste Schritt war, man bekommt eine Arbeitsaufgabe und muss dann eine Reportage einschicken. Ne? Ich habe die Reportage auch jemandem gezeigt zum Korrigieren.
Da sagt der strafende Finger gleich.
Aber nein. nur um auf Rechtschreibfehler hinzuweisen, das ist sehr wichtig. Und ja, spätestens in der Zwischenrunde fällt eh auf, ob man die selbst geschrieben hat oder nicht. Ansonsten gibt's ja noch die Zwischenrunde, sprich 2 Minuten Auftritt vor der Kamera, in denen man eine Sendung kritisieren soll. Auch das habe ich geübt. Mit meiner Mutter. Also es ist wichtig, suchen Sie sich jemanden, dem Sie das vorführen können, damit Sie diese Situation einfach schon mal erlebt haben, irgendwo zu stehen, in eine Kamera zu gucken und 2 Minuten lang zu reden. Es bringt nichts, das beim Auswahlverfahren zum ersten Mal zu machen. Die eine Minute, die man spontan Hörfunk, da soll man was Originelles über sich selbst erzählen, ne? Und das wird dann für den Hörfunk aufgezeichnet. Auch das habe ich ein paar Mal vorher geübt. Also ich habe die Erfahrung macht, Vorbereitung schadet nichts. Man muss sich selbst nur immer bewusst machen, dass es auch alles anders kommen kann und dafür auch eine gewisse Offenheit bewahren.
Frau Lührs, Sie stehen ja auf der anderen Seite. Da kam eben die Frage auf, wie präsentiert man sich, wenn man da hinkommt? Was können Sie da vielleicht noch was zu sagen, eventuell? Körpersprache vielleicht oder so? Spielt das eine Rolle? Das hat ja eben Frau...
Also wir haben keine Psychologinnen und Psychologen mehr bei dem Auswahlverfahren. Das gab es ganz früher mal. Okay. Aber eigentlich sind das alles ganz normale Leute. Und die wünschen sich für den WDR gute Nachwuchsjournalistinnen und Journalisten auszusuchen. Und auch bei den anderen Berufen, bei den Assessment-Centern, zum Beispiel für die Mediengestalter, ist es genauso. Sie haben immer eine Gruppe von Leuten, die sie beobachten. Und es ist sicherlich super richtig zu wissen, worauf muss ich mich einstellen? Was erwartet mich da voraussichtlich? Wir haben zum Beispiel die Aufgabenstellung ein bisschen verändert in der Zwischenrunde. Müssen wir nochmal gucken. Und das war richtig, das hat sich ein bisschen verändert. Und dann wirklich zu zeigen, dass man das will und dass man gut vorbereitet ist. Shari Ries ist jetzt eine unserer bekannten Moderatorinnen, der nimmt man das nicht übel, dass sie sagt, Twitter mache ich nicht. Aber es wäre gut, wenn Sie das nicht machen, nicht sagen würden. Also sollten sich das alles, das ist eines der Lieblingsthemen von den alten Herren, die da in der Jury sitzen, weil die das selber nicht können. Fragen Sie sie. Ne? Die setzen ihre Erwartungen dann in sie. Sie müssen das alles beherrschen und sagen, klar, mache ich.
Okay, nächste Frage.
Wenn Sie gefragt werden, haben Sie Interesse an Online-Journalismus, sagen Sie immer ja.
Ich hätte eine Frage an die Frau Jung noch kurz. Sie sagten gerade schon, es ist wichtig, ganz vielfältige Praktika zu machen. In welchen Bereichen war das denn bei Ihnen?
In welchen Bereichen ich Praktika gemacht habe? Mein erstes Praktikum war in der Schulzeit in einem Kindergarten. Dann wusste ich, ich werde keine Kindergärtnerin. Dann habe ich ein Praktikum in einer Buchhandlung gemacht. Dann wusste ich, ich werde keine Buchhändlerin. Und so ging es immer weiter. Ich war dann in einer Agentur in Frankfurt, die Messeauftritte gemacht hat für die Automobilindustrie. Dann wusste ich, mit Messe muss jetzt auch nicht so unbedingt sein. Wusste aber schon so, ach so, Veranstaltungen und irgendwie viel mit Leuten zu tun haben, das ist schon ein bisschen mehr mein Ding. Und so ging das dann immer weiter. Und dann bin ich irgendwann für ein Praktikum im Ausland als Übersetzerin nach Indianapolis gegangen. Das war in einer völlig langweiligen deutschen mittelständischen Firma, die was ganz Langweiliges hergestellt hat, nämlich irgendwelche Ketten für Bagger. Und da habe ich dann aber als Übersetzerin was gemacht und das war dann wieder irgendwie ein neuer Aspekt. Dann wusste ich, okay, mit Sprache komme ich gut klar, das macht mir Spaß. Und dann, ich habe sie gerade ehrlich gesagt nicht mehr alle auf dem Schirm. Also ich weiß, dass mein letztes Praktikum, das war dann, als ich meine Masterarbeit geschrieben habe, habe ich quasi so ein Praxisprojekt gemacht im Kunstmuseum in Bonn. Und das war dann auch schon ein reines PR- und Marketingpraktikum. Da habe ich halt zeitgleich meine Abschlussarbeit geschrieben über Museen im Netz und habe da dann in der Öffentlichkeitsarbeit halt schon ein bisschen was getan. Also so, für mich waren Praktika hauptsächlich Methode zum Ausschluss von Sachen. Und ich kann das nur empfehlen, weil ich weiß jetzt sehr genau, auf was ich keine Lust habe. Und ich weiß auch viel besser als manche anderen, was mir liegt. Und man lernt auch im Kindergarten was man nachher im Online-Journalismus noch benutzen kann. Da bin ich sicher.
Ja, ich hätte nur so eine ganz allgemeine Frage in die Runde, was so die eigene Erfahrung betrifft. Inwiefern sind denn Auslandsaufenthalte in Form von Auslandspraktika oder Auslandssemestern entscheidend oder wie werden diese grundsätzlich überhaupt bewertet?
Also ich bin in jedem Vorstellungsgespräch danach gefragt worden und es war immer gut, dass ich sagen konnte, ich war 3 Monate im Ausland. Immer.
Also kann ich nur jedem empfehlen.
Warum, Frau Neumann, würden Sie sagen, ist das wichtig?
Warum es wichtig ist, weil man später, wenn man Journalistin ist oder journalistisch arbeitet, auch sehr schnell dorthin kommt. Und weil es ganz gut ist, nicht zu fremdeln, weil man dort arbeiten muss. Deswegen ist diese Erfahrung, im Ausland mal gelebt und alleine zurechtzukommen, so wichtig. Ja. Oftmals hat man auch kein Netz und doppelten Boden, wenn man dort arbeitet.
Noch eine Frage? Ja.
Ich würde gerne von Frau Neumann wissen, was Sie studiert haben.
Etwas, wo die Eltern sagen, du wirst hier nur Taxifahrer. Geisteswissenschaften. Erstes Fach Anglistik, Amerikanistik. Zweites Fach Germanistik. Drittes Fach Theater, Film und Fernsehwissenschaften.
Gut, danke. Noch eine Frage? Noch vorne?
Meine Frage richtet sich auch an Frau Neumann. Und zwar wurde ja am Anfang gesagt, dass Sie Regisseurin sind.
Ja.
Und dazu haben Sie ja noch gar nichts gesagt. Vielleicht könnten Sie noch ein, zwei Worte zu Ihrem Berufsalltag sagen.
Zu meinem Berufsalltag als Regisseurin. Der bezieht sich nicht auf fiktionale Projekte, also Spielfilme oder Serien, sondern der bezieht sich auf Dokumentationen und eine Mischung aus Reportage, Dokumentation und Doku-Soap. Da ist es ganz häufig so, dass dort nicht Journalisten gesucht werden, sondern Regisseure, die dann vor Ort sagen, wie eine Geschichte umgesetzt wird. Man macht dort nicht viel anderes als im Spielfilmprojekt selber auch. Man schreibt ein Treatment, also ein Exposé, ein Treatment. Das ist ein Drehbuch. Und dann ist man der Kopf einer Mannschaft und sagt, wie der Film aussieht. Und anschließend sitzt man im Schnitt und schneidet diesen Film, wie er gedreht ist, zusammen. Das ist schon alles. Ansonsten ist es aber auch sehr kompliziert und wir müssten vielleicht beim Kaffee auch noch mal 2, 3 Worte mehr darüber sprechen.
Haben Sie noch Zeit anschließend? Sind Sie noch da?
Ja.
Ja, dann könnt ihr euch ja noch in Ruhe unterhalten später.
Meine Frage geht auch an Frau Jung, und zwar speziell für den Bereich Online, weil es ja auch schon um Twitter, Facebook, Xing etc. die ganzen Sachen ging, wo ich mich auch für interessiere und wo bei mir momentan so ein bisschen im Übergang von Studium zu Beruf die Frage sich stellt, wie kriege ich es hin, sozusagen vom persönlichen Profil, vom Alltag ein bisschen mehr karrieristisch sozusagen damit umzugehen. Ich kann ja jetzt nicht mehr, also ich meine, ich muss ja schon darauf achten, was ich schreibe, wenn ich mich damit bewerben will oder es zumindest angeben will.
Absolut. Also kann ich jedem empfehlen, egal ob er im Online-Bereich arbeiten will oder nicht, passt auf, was ihr ins Netz schreibt, weil es steht dann da. Und das steht dann da für immer, wenn man möchte. Also auch wenn ihr was rauslöscht, es gibt genug Technologie, um rauszufinden, was jemand von vor 5 Jahren ins Netz geschrieben hat. Und
also ganz so ein richtiges Löschverfahren gibt es gar nicht dafür.
Nein, also das ist utopisch. Dass, wenn einmal was drin ist, dann kann man davon ausgehen, es bleibt drin. Und jeder Arbeitgeber, nicht nur in der Branche, guckt da drauf. Ich gucke ja selber, wenn ich irgendwie jemanden kennenlerne, was macht denn der da so? Ich kann nur empfehlen, sei ganz authentisch, sei auf jeden Fall du selbst. Versuch nicht, da irgendein Pseudoprofil von dir selbst zu entwerfen, was du nachher gar nicht einhalten kannst oder einlösen kannst. Sei also ganz offen und authentisch, aber sei bedacht, es gibt Grenzen oder es gibt Sachen, die gehören dann da einfach nicht hin in deinem Arbeitskontext. Also ich schreib schon auch mal was Privates über mich und oder wenn ich mich auf irgendwas total freue, ich gehe auf ein Konzert oder irgendwas, also natürlich teile ich das halt auch, aber ich schreibe jetzt nicht, ich twitter nicht morgens um 6:30, boah, ich komme gerade aus der Papierfabrik und das war eine Wahnsinnssause. Nee, das mache ich nicht. Vielleicht hätte ich das jetzt auch gar nicht sagen sollen. Nein, also pass einfach gut auf oder guck dir einfach dein Profil immer so an, als ob das nicht dein Profil wäre und frag dich dann, was würde ich von dieser Person denken? Und dieser, also es ist besonders bei Facebook, also bei LinkedIn und Xing und so, das sind ganz klare Karriereportale, da ist das nicht so schwer, aber es gibt halt so Mischfälle, wie zum Beispiel Facebook oder Twitter. Ich benutze ja meinen privaten Twitter-Account auch für meine Arbeitgeber ein Stück weit, also ich mache für die da auch Werbung in meinem privaten Netzwerk. Da gilt das einfach, was ich eben schon gesagt habe, es ist wichtig, dass man authentisch ist und dass man auch merkt, dass es ein Mensch, der da schreibt und nicht nur irgend so eine PR-Maschine oder es ist kein Werbekanal, sondern es ist schon noch ein echter Mensch, aber ja, immer zweimal drüber nachdenken, was man ins Netz stellt und was nicht, vor allem auch bei Fotos.
Ja, falls Sie noch Fragen haben sollten, ich denke, dass die eine oder andere sicherlich nachher draußen noch zur Verfügung stehen wird. Vielen Dank für diese vielen Eindrücke. Und ihr wisst ja jetzt Bescheid, was es für Berufsmöglichkeiten gibt. Wenn ihr noch ein paar mehr Infos haben wollt, draußen gibt es ja noch die verschiedenen Aussteller. Da bekommt ihr auch noch jede Menge Informationen. Die Internetseite kennt ihr mittlerweile, www.medienfrauen-nrw.de. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren. Euch noch einen schönen Nachmittag. Ist ja noch ein bisschen Programm, was ihr vor euch habt. Da gibt es ja noch den ein oder anderen Workshop mit den verschiedenen Referentinnen. Draußen bisher gibt es eine Kleinigkeit zu essen und zu trinken. Vielleicht ein bisschen Stärken vorher noch. Und ja, ansonsten kann ich nur sagen, die Workshops finden in den Räumen 222 oder 222 und 315, 316 statt. Die sind übrigens auch ausgeschildert. Es gibt also ein sogenanntes Leitsystem, falls ihr noch Fragen haben solltet. Wie gesagt, die bekommt ihr beantwortet an der Rezeption. Macht's gut, bis dahin und viel Erfolg für eure Zukunft.